Gute Bilder in der Kunst zum Beispiel brauchen Rahmen. Und je kostbarer der Rahmen, so kann man sagen, desto schöner das Bild. Manche Bilder wirken einfach nur, wenn man einen guten Rahmen drumherum hat. Und manche Bibelworte aus der Schrift wirken und entfalten ihre ganze Bedeutung bloß, wenn man sie auch rahmt, wenn man ihnen den Rahmen gibt, in den die Leuchtkraft, die in dem Text steckt, sozusagen herauskommt. Ich lese uns zunächst einmal ein Bibelwort aus dem Alten Testament, das ist ja angegeben, ihr habt es bei euch auf den Zetteln, Jesaja Kapitel 50, die Verse 4 bis 9. Der Herr gab mir eine Jüngerzunge, damit ich verstünde, dem Müden zu antworten, bewirkt er ein Wort. Er weckt an jedem Morgen mir das Ohr, damit ich wie ein Jünger höre, der Herr hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber widerstrebte nicht, wich nicht zurück. Meinen Rücken bot ich dem Schlagenden dar und meine Wangen den Raufenden. Ich verbarg mich nicht vor Schmähung und Bespeien. Der Herr aber war mein Helfer. Ich wurde deshalb nicht zu Schanden. Darum machte ich mein Angesicht zu einem harten Kiesel. Ich wusste ja, dass ich nicht beschämt werde. Nahe ist, der mir zum Recht verhilft. Wer will mit mir streiten? Lasst ihn herzutreten. Wer ist mein Gegner? Er trete zu mir heran. Seht, der Herr der Heerscharen ist mein Helfer. Wer will mich verdammen? Seht, sie alle zerfallen wie ein Kleid, die Motte wird sie fressen. Ein Wort, das uns wahrscheinlich bekannt ist, wenn wir das Lied singen, 454 von Jochen Klepper, erweckt mir alle Morgen, dann ist uns dieser erste Teil bekannt und er strahlt. Und es ist sehr interessant, dass eigentlich dieses Wort oder dieses Lied bei den Tagesbegrüßungszeiten sozusagen im Liederbuch steht. Es steht nicht in den Passionstexten. Ja? Er hat also diesen ersten Teil als das wunderbare, schöne, leuchtende, am Morgen von Gott geweckt zu werden mit dem Wort, das war ihm wichtig. Das hat er vertont, das ist in sein Herz gefallen. Und das war ihm Trost, diese Gewissheit in aller Dunkelheit, wenn das Wort Gottes kommt, das ist immer gut, das macht es hell. Aber der zweite Teil, der ist so eigenartig, der ist so, plötzlich wechselt, wenn wir so wollen, wechselt die Stimmung, es wird so bedrückend. Da ist so von Not, von Bespeien, von Raufen, von Schlagen die Rede und dann am Ende so eine eigentümliche, wir könnten fast sagen, Herausforderung in den Ring oder vor den Richter zu treten, wenn wir wollen, so sozusagen die Einladung, wer will mit mir streiten? Okay, komm herbei. Wer will mit mir rechten? Lass es uns versuchen, komm her. Sehr eigenartig. Und uns geht es da sozusagen wie dem Kämmerer aus dem Morgenland. Das ist der Rahmen. Der Rahmen für diesen Text ist sozusagen der Kämmerer aus dem Morgenland, der auf dem Weg zurück war von Jerusalem nach Äthiopien. Und er hatte in Jerusalem eine Handschrift gekauft, eine Abschrift des Jesaja, und gab sich verzweifelt Mühe, diese Texte, die der Jesaja dort niedergeschrieben hatte, zu verstehen. Festgebissen hatte er sich an Jesaja 53. Und die Frage, als Philippus von Gott in die Nähe gebracht wurde zu dem Kämmerer, also zu dem Finanzminister der äthiopischen Königin, als er in die Nähe kam, hörte er, so da sprach er ihn an, ob er auch versteht, was er da liest. Und der Finanzminister war leicht gereizt, verärgert. Wir wissen nicht, wie er es gesagt hat, aber so ganz andächtig wahrscheinlich nicht. Wie soll ich das verstehen, wenn mir es keiner erklärt? Er hat also gemerkt, irgendwie, das passt nicht. Ja, und die Frage, die ihn aufregte, war, von wem redet der Prophet? Von wem redet der Prophet? Und das Besondere an den alttestamentlichen prophetischen Texten ist, gerade wenn es um den Messias geht, um den erwarteten Retter geht, dann war das auch für die Israeliten damals die Frage, von wem wird hier geredet? Oder anders gefragt, wer ist der, der da kommt? Oder wie ist der, der da kommt? Es gehört zum Wesen der Prophetie und der Offenbarung, dass Folgendes passiert. Es wird ein Ereignis oder eine Person in der Zukunft beschrieben, von der ausgesagt wird, das Ereignis oder diese Person ist gewiss. Und alle stutzen und denken, okay, wann? Dann geht's los. Offenbarung. Genaues weiß man nicht. Wie ist sein Name? Ja, noch nicht bekannt. Es ist also auf der einen Seite eine Enthüllung, da geht ein Stück Vorhang auf, wie in der Weltgeschichte, man kann nach vorne gucken. Aber das, was man sieht, ist so eigenartig, es ist klar, was gesagt wird, so, aber man kann es nicht wirklich in die Sprache der Gegenwart übersetzen. Da ist es wieder ein Stück verhüllt. Machen wir es deutlich an unserem Text. Es wird von einer konkreten Person in verschiedenen Texten geredet, von dem sogenannten Knecht Gottes. Manches an ihm ist bekannt und ist vertraut. So ist zum Beispiel gerade in den ersten Versen, der Herr gab mir eine Jüngerzunge, damit ich verstünde, den Müden zu antworten, bewirkt er ein Wort. Er weckt mich sozusagen an jedem Morgen mir das Ohr, damit ich wie ein Jünger höre. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet. Das ist eine Sprache, die sozusagen diese Person qualifiziert und vorstellt als einen Propheten. Das passiert mit Propheten. Das ist das, was Gott an prophetischen Menschen tut. Er öffnet ihnen das Ohr, die Stimme Gottes klar zu hören. Das Wort, was hier im Hebräischen gebraucht wird, finde ich fantastisch, weil es heißt, Gott gräbt mir das Ohr auf. Weil es, ich sag's mal übersetzt, zugemüllt ist mit allen möglichen Stimmen, die wir hören. Ja. Gott gräbt mir das Ohr auf. Und das dauert eine Zeit. Also das ist nicht so schwupp, sondern das ist so ein Stück zur Ruhe kommen und Gott auch graben lassen. So will ich es mal formulieren. Es braucht einige Momente. Und wir wissen von Jesus, wenn wir dieses Wort direkt schon mal vorweg auf Jesus nehmen wollen, dass er früh in die Stille gegangen ist, um mit dem Vater zu reden. Dass er die Stille und die Einsamkeit gesucht hat. Wir hatten ja in unserer Mensch-Video die Frage gehabt, Kaffeefahrt oder Wüstenwanderung. Ich weiß noch nicht, wer schon mal alles in der Wüste war. Die Wüste ist ein eigenartiger Ort. Wirklich. Also wenn man einmal in der Wüste war, ist alles, was man erlebt, sich selbst. Da ist null Ablenkung. Null. Die Sonne macht ihr Übriges. Die Sonne macht nämlich keine Pause. Und alles, was man hört, laut hört, ist entweder das Pfeifen des Windes, alles, was man laut hört, ist die eigene innere Stimmungslage. Das Reden und Sprechen der Stimmen in sich selbst. Das, was in einem selbst, in den Gedanken sozusagen immer durch den Kopf geht, bekommt plötzlich Lautstärke in der Wüste. Man hört sich selbst. Die Wüste ist ein Ort, in der alles sozusagen, was nebensächlich ist, wegfällt und wo wir reduziert werden auf uns selbst, auf das Wesentliche, das Eigentliche, auf mich als lebendiger Mensch vor Gott. Hier wird beschrieben, dass diese Person, von der hier die Rede ist, morgens geweckt wird von Gott und Gott das Ohr aufgräbt, um ihm Wegweisung zu geben. Und dieses Wort, was er empfängt, ist interessant, ist ein Wort für Müde und Erschöpfte. Es ist ein Wort, das tröstet. Und die Person wird beschrieben als ein Jünger, als jemand, der Gott kennt und Gott folgt. Nun müssen wir auf dem Hintergrund mithören, dass das die Erwartung im Volk Israel, da wird einer kommen, der euch rettet. Da wird der Messias kommen. Das war vorhergesagt. Aber man hatte so die innere Schau davon, das wird ein König sein. Das wird ein Gewaltiger sein. Der Retter haben immer dicke Oberarme. Retter haben immer Macht. Retter haben immer irgendwie etwas, wo man sagt, wow, jawohl, das ist ein Retter. Diese Erwartung war in den Herzen, in den Köpfen. Sie hatten keine andere Erwartung. Und diese Bibelworte, die Texte, die jetzt die Propheten kamen, sprachen von dieser Person und man war sich gewiss, ja, es kommt ein Retter. Aber wenn man genau hinhörte, merkte man, irgendwie ist er anders. Irgendwie ist er so mit Stärke und Heer und Macht und Kraft und jetzt hauen wir mal drauf und dann ist aber auch Schluss. Das irgendwie kommen diese Worte nicht. Diese Worte fallen nicht in der Beschreibung von der Person, sondern von dieser Person ist die Rede in einer Art und Weise, in der sozusagen die Wesensart beschrieben wird. Einmal hört er, einmal redet er. Ist einer, der folgt dem, was ihm gesagt wird. Und er ist jemand, der offensichtlich Ablehnung erfährt, Zurückweisung. Es ist jemand sozusagen, dem man nachstellt, dem man verfolgt. Jemand, dem man Böses will. Ich erwiderte nicht, wich nicht zurück. Man fordert ihn heraus. Man misshandelt ihn. Meinen Rücken bot ich den Schlagenden dar und meine Wange den Raufenden. Keine Abwehr wird hier beschrieben. Ich erwiderte den Angriff und schlug ihn zurück. Nein. Ich habe ihnen meinen Rücken dargeboten. Ich habe ihnen sozusagen meine Wange hingehalten. Ich habe mich nicht abgewandt, als man mich bespuckte. Das ist so gar keine Terminologie, gar keine Sprache von einem tollen Retter. Wir hätten vermutlich aus unserer Perspektive eher so Marke Weichei, hätten wir vielleicht gesagt. Was ist das für einer? Das ist ein Lorle. Wieso wehrt der sich nicht? Was macht denn der? Was ist denn das für einer? Ja, und jetzt muss man anfangen, umzudenken. Das ist einer, der Gott folgt. Gehen wir es nochmal durch. Das ist einer, der Gott folgt. Das ist jemand, der Gott reden hört. Das ist jemand, der ein offenes Ohr für den Schöpfer der Welt hat. Das ist einer, der in Verbindung steht mit dem, der alle Macht hat. Das ist einer, der tut, was man ihm sagt. Und hier hat man offensichtlich den Eindruck, wenn das der Messias ist, dann ist er ja ganz anders. Gar nicht so königlich. Eher so knechtisch. Eher jemand, wie soll ich sagen, den man als Leibeigenen auf seinem Hof hatte und der ähnlich behandelt wurde, wie man damals vielleicht ungehorsame oder faule Sklaven behandelte. Sie gehörten in den Besitz des Hofherrn. In diesem Kontext könnte man vermuten, kann sowas vorkommen. Aber so königlich militärisch, führerhaft, stark. So richtig will das nicht klappen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden, meine Wange den Raufenden. Ich wich vor Schmähung und Spucke nicht zurück. Aber dann kommt es, dann kommt das Herz des Jüngers, der nämlich die Bezugsgröße wieder sozusagen ankert und sagt, der Herr war mein Helfer, deshalb wurde ich nicht zu Schanden. Ich wusste, dass das, was dort geschieht, geschehen sollte und musste. Ich wusste, dass ich am Ende sozusagen, auch wenn ich scheinbar verliere, ich wusste, dass da einer ist, der zu mir steht, der Macht hat, der Kraft hat, der hält, der helfen kann und mir geholfen hat und dafür gesorgt hat, dass mein Leben nicht den Bach runtergeht, dass mein Leben nicht ausgelöscht wird und dass meine Mission nicht erfolglos ist. Darum machte ich mein Angesicht zu einem harten Kiesel. Ich wusste ja, dass ich nicht beschämt werde. Hier nimmt der Prophet Jesaja einen Text auf aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 3, Vers 9, wo Gott seinem Propheten sagt, siehe, ich mache dein Angesicht hart, gleich ihrem Angesicht und deine Stirn gleich ihrer Stirn, wie ein Diamant, härter als Felsengestein, mache ich deine Stirn, fürchte sie nicht, erschrick nicht vor ihnen, denn sie sind sein widerspenstiges Geschlecht. Jesaja nimmt für den Knecht Gottes sozusagen dieses Bild auf. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass das Angesicht seines Knechtes härter und damit überlegen ist dem Gesicht und der Härte und der Widerspenstigkeit sozusagen des gesamten Volkes. Die Widerspenstigkeit und die Bosheit und die Schuld und die Sünde seiner Gegner werden ihn nicht überwinden. Diese Qualität hat Gott ihm zugesagt. Auf diese Qualität nimmt der Knecht, der hier redet, Bezug. Darum machte ich mein Angesicht zu einem harten Kiesel. Und in einem letzten sozusagen, in einem letzten Teil unseres Textes dann diese Frage, diese Einladung. Nahe ist mir der, der mir Recht verhilft. Und weil das so ist, weil Gott der Richter diesem Knecht beisteht, kann der Knecht einladen in die Auseinandersetzung vor Gott. Was hast du gegen mich vorzutragen, fragt hier der Knecht. Wenn du mit mir rechten willst, wenn du mit mir streiten willst, komm. Lass uns vor Gott den Handel austragen. Trete herzu, denn siehe, und deshalb sollte man gut bedenken, ob man mit Gott streitet, denn siehe, der Herr ist mein Helfer. Wer will mich verdammen? Aber dieser Helfer ist eben anders als das, was wir kennen. Er ist kein korrupter Richter. Er ist niemand sozusagen, der gegen mich ist, sondern er ist exakt jener, von dem wir vorhin schon sprachen, wo Paulus das aufgreift. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Herrschaften, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In unserer Rahmengeschichte mit dem Kämmerer geht Philippus hin und nimmt den Jesaja-Text und tut etwas, was die Kirche danach in den letzten Jahrhunderten immer wieder getan hat, nämlich er nimmt den Bibeltext, der ihm davor liegt, den Jesaja, und er deutet dieses Wort, wir würden vielleicht sagen, zum ersten Mal in der Verkündigung, von Christus her. Er nimmt dieses Wort des Jesaja, diese prophetische Rede von dem Gottesknecht, der wie ein Lamm sich in sein Schicksal fügt. So wie in unserem Text er auch sagt, ich gebe sozusagen meinen Rücken dem Raufenden. Ich bot meinen Rücken dem Raufenden dar. Ich habe nicht zurückgeschlagen. Ich habe es ausgehalten, habe still gelitten, habe mich erniedrigen lassen. Schon hier leuchtet es auf, Und hier, damit wird sozusagen deutlich, dass die frühe Kirche und auch wir im Anschauen dieser Texte spüren, das ist doch diesem Jesus passiert. Das alles widerfuhr unserem Herrn in jenen Tagen, als wir bei ihm waren. Das alles hat sich an ihm zugetragen. Und sie wurden gewiss, die junge Gemeinde, dieser Jesus ist der Retter, auf den wir warten. Dieser Jesus ist der, der die Liebe Gottes zu seinem Volk bringt. Dieser Jesus ist der, der am Kreuz stellvertretend den Tod stirbt, den wir sterben müssten. Keiner von uns kann sich selbst erlösen. Keiner von uns kann sozusagen seine Schuld in seiner Vergangenheit selber wieder gut machen. Keiner kann raus und zurücknehmen, was er in dieser Welt Böses getan hat. Und so manche Situation, die wir, sage ich mal, manchmal verursacht haben, die bedrückt uns manches, fällt uns leichter vielleicht drüber wegzugehen, aber an manchen Stellen spüren wir, es ist nicht wieder gut zu machen. Es ist passiert. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Erneuerung. Wir brauchen neuen Anfang. Was machen wir mit einem solchen Text? Ja, kann man sagen, es ist schön, dass das so beschrieben wird im Alten Testament. Und wir nun auch wissen, dass das diesem Jesus gibt und dass das im Neuen Testament alles diesem Jesus zugeschrieben wird. Dass dieser Jesus hört und uns weitergibt, was Gott ihm gesagt hat. Und dass dieser Jesus nicht zurückwich, sondern für uns stellvertretend litt. Aber dieses Bild, das Gott uns hier vor Augen malt, diese Rede, die der Gottesknecht sozusagen an uns richtet, braucht eine Antwort. Braucht deine Antwort und braucht meine Antwort. Es gibt Zeiten, in denen man sich trefflich sozusagen drücken kann. Man kann Entscheidungen aufschieben. Aber dann gibt es einen Zeitpunkt, wo man entscheiden muss. Spätestens dann, wenn die Ehefrau einen fragt, wo fahren wir jetzt in Urlaub hin? Ja, und dann merkt man am Ton schon, besser ist es, man antwortet jetzt. Also für den ehelichen Frieden besser. So. Wo fahren wir jetzt hin? Hast du dir Gedanken gemacht? Wie machen wir das jetzt? Wann räumen wir dein Büro auf? Gar nicht. Nein, das, ja, irgendwann. Es gibt Fragen, denen muss man ins, ja, so schwer sie auch sind, man muss ihnen ins Angesicht schauen. Und das sind alles so in unserem Leben oft Fragen, die sind nicht so ganz gravierend. Man kann sie so und so beantworten. Aber eine Frage hat Wirkung bis in die Ewigkeit. Und das ist die Frage Gottes an mich, ob ich ihm glaube, ob ich ihm folge. Ob ich das, was er für mich am Kreuz getan hat, ob das für mich Bedeutung hat. Nicht nur im Sinne von, das ist toll, dass du das gemacht hast, sondern ob es für mich Bedeutung hat. Ob ich bereit bin, mein Leben ihm zu geben, ihm anzuvertrauen. Im Anschauen dessen, dass ich ja lese, was er getan hat, dass er mich liebt, dass er alles das für mich auf sich genommen hat. Dahinter steckt keine böse Motivation. Dahinter steckt kein Wesen, das mich kaputt machen will. Dahinter steckt ein Gott, der mich liebt, der es gut mit mir meint, der möchte, dass ich lebe und dass ich ankomme bei ihm. Ich will uns heute herausfordern, an dieser Stelle einmal neu nachzudenken. Ich weiß, es gibt immer wieder Leute, die machen rum an der Frage, gehört mein Leben Jesus? Und wenn man sie ganz konkret fragt, gehört dein Leben Jesus, dann kommt ein ganz entschlossenes, ja, so, also ich glaube schon, gehört dein Leben Jesus? Ich kann es in der Sportsprache ausdrücken. Trägst du sein Trikot? Gehörst du in seine Mannschaft? Oder bist du Fan? Auf den Rängen? Gehört dein Leben Jesus? Hast du es ihm gegeben? Es einmal festgemacht und ihm gesagt, hier ist mein Leben. Ich folge dir nach. Hier ist mein Leben. Männer haben damit große Probleme. Ein Mann ist stark, autark und kann alles selber und vor allen Dingen besser als Gott. Bis man sich mal selbst vor die Wand gefahren hat und merkt, das ist ein Irrglaube. Männer tun sich schwer, Autorität über sich anzuerkennen, sich zu beugen. Aber dahinter steckt trotzdem die ausgestreckte Hand Gottes, die mich einlädt. Gib mir dein Leben. Gib mir dein Leben. Ich kenne eine andere Geschichte, wo Gott seinem Sohn entgegenläuft, wo das völlig unüblich war mit der Geschichte, die der Sohn hatte. Aber Gott hält es nicht dort, wo er steht. Er kommt dem entgegen und wirft seine Arme um ihn, der sich auf Gott zubewegt und sein Leben ihm anvertraut. Ich fordere uns heraus, heute Morgen darüber nachzudenken, gehört mein Leben Jesus? Habe ich es festgemacht? Und weil heute schon der erste Durchlauf lief für die Taufe, auch die Frage, wenn ich mein Leben Jesus gebe, wo und wie wird das verbindlich signiert? In der Taufe. Und ich lade uns an dieser Stelle nochmal dazu ein, diese Entscheidung genauso klar und genauso entschlossen und genauso herzlich zu treffen. Ich kann euch eins versprechen, Gott hat unendlich Geduld, ihm gehört die Ewigkeit, er hat mehr Zeit als du. Und er wird dich nicht auslassen, diese Frage zu beantworten. Besser ist es, wenn man schnell antwortet. Dann hat man das Problem nicht mehr und kann früher wachsen und kriegt so mehr Segen ins Leben. Also große Werbung. Zieh heute das Trikot deines Herrn an. Spiel in seiner Mannschaft. Lass dich einladen von ihm in sein Volk, in seine Gemeinschaft. Und mach es fest. Und sag Ja zu Gott und lass es signieren in der Taufe, damit es fest wird und die Beziehung gilt. Und man dann miteinander fröhlich gemeinsam Leben in der Nachfolge lernt. Und dann gilt das auch, was wir gesungen haben. So wie Gott seinem Knecht das Ohr öffnete, um zu ihm zu reden, so wird und will Gott zu dir reden durch sein Wort und dir Wegweisung geben, damit dein Leben gelingt. Ich finde das ein tolles Angebot. Lass dich einladen. Mach es fest. Amen.